ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Markus datet online. Er hat sich folgendes Profil erstellt.
Alter 35, Größe 1,87, Job Unternehmer, Abschluss Master, raucht nie, trinkt selten, Eigenschaften kommunikativ, einfühlsam, reflektiert, Hobbys, Sport, Freunde treffen, gute Gespräche, Superpower, Empathie.
Klingt gut, aber das Wichtigste sind die Fotos, das Aussehen. Markus ist sehr attraktiv. Männer wie er haben gute Chancen beim Online-Dating. Ihre Auswahl an Frauen ist groß. Sie sind sogenannte Matchmaker, daten mehrere Frauen gleichzeitig.
All diese Männer nehmen ja einem anderen Mann eine Frau weg sozusagen. Wir haben ja im Erwachsenenalter ungefähr so viele Männer wie Frauen. Und dann kann man natürlich aus dieser Logik heraus sehr schnell nachvollziehen, warum dann mehr Männer als unfreiwillige Singles übrig bleiben. Daraus ist ja dieses Incel-Phänomen geworden, dass man sich in Internetforen dann über die Frauen aufregt, ne, als Single-Mann, der auch noch nie eine Beziehung hatte möglicherweise und hat also gewisse Hassfantasien und so weiter.
Frauen seien zu wählerisch, heißt es in den Kreisen von Männern, die leer ausgehen. Und da ist tatsächlich was dran. Denn seit Frauen ökonomisch nicht mehr auf einen Partner angewiesen sind, sortieren sie stärker aus. Einige verzichten sogar ganz. Aus Frust.
Manchmal ist man fatalistisch, sicher. Also ich habe es mir beim Dating oft gedacht, was soll das? Was ist jetzt da der Mehrwert von einem Mann in meinem Leben?
Isadora Wallnöfer. Sie ist Autorin bei der österreichischen Tageszeitung Der Standard und veröffentlicht Anfang 2026 einen Essay, in dem sie sich fragt, einen Mann lieben als Männerhasserin? Wie geht das?
Ich glaube, eine Männerhasserin ist vielleicht so eine Rolle, in die man einfach schneller mal schlüpft. Und es ist ja auch bis zum gewissen Grad sehr nachvollziehbar, dass eine Rolle oder eine Handlung ist, die man, wenn man schon einen großen negativen Erfahrungsschatz hat an Begegnungen mit Männern, dass man dann manchmal sich denkt, ja, scheiß Männer. Also der Grund, warum ich nicht finde, dass das gleich ist wie Frauenhass, das habe ich auch oft gehört, ist halt, dass die Macht woanders liegt.
Mit dieser Haltung ist sie nicht allein. Vor allem in den sozialen Medien beschweren sich junge Frauen immer häufiger öffentlich über negative Dating-Erfahrungen mit Männern oder äußern sich frustriert über ihre heterosexuellen Beziehungen. Sie fühlen sich, wie sie sagen, nicht nur als Beziehungsmanagerin oder Care-Arbeiterin, sondern oft auch als Kommunikationscoach, Gesundheitsassistentin oder Psychotherapeutin ihres Partners. Zu viel Mental Load, finden viele. Sie sind männermüde.
Was sicher auch häufig bei mir der Fall ist und mitschwingt, weil wir es uns auch einfach leisten können, mittlerweile zu sagen, ja gut, vielleicht ist das Hetero-Dasein in einer Beziehung nach diesem Modell, das uns oft vorgelebt wird, nichts für mich. Und dann denkt man sich, ja gut, dann lass ich's halt. Und man wird dann trotzdem weiterleben. Und das ist ja eigentlich, finde ich, auf paradoxe Weise was Positives, dass Frauen sagen, okay, ich brauche das nicht.
Die Entscheidung, Single zu bleiben, ist also für manche Frauen auch Ausdruck von Selbstfürsorge. Inzwischen gibt es einen Begriff für diese Haltung. Heterofatalismus oder auch Heteropessimismus. Den Begriff hat der britische Kulturwissenschaftler Arthur Sarrazin 2019 geprägt. In seinem Artikel On Heteropessimism schreibt er:
Heteropessimismus legt im Allgemeinen einen starken Fokus auf Männer als Wurzel des Problems. Dass dieses Loslösen performativ ist, bedeutet nicht, dass es unehrlich ist, sondern dass es selten von der tatsächlichen Aufgabe der Heterosexualität begleitet wird.
Es gibt also seit kurzem einen Namen für diese Form von Männermüdigkeit. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Phänomen schon sehr lange existiert und besonders in den 70er Jahren tief in die Gesellschaft hineingewirkt hat. So die Soziologin Paula Willer-Braslawski von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Dass Frauen auch historisch sagen, nee, das brauche ich nicht, das muss ich mir nicht antun. Also wirklich die Trennung von der Männerwelt, das war ein großes Thema. Vor allem im Kontext der zweiten Frauenbewegung in verschiedensten Ländern. Also dann wirklich für die Zeit so 1970er bis vielleicht 1990er oder so, gab es ja gerade auch in Deutschland eine große, weit verzweigte, in sich sehr, sehr ausdifferenzierte Infrastruktur von reinen Frauenwelt. Welten, muss man sagen. Verlagen, Wohnhäusern, Buchläden, Kinos, Diskotheken, Kollektiven, Geschäften, also alles.
In den 70er Jahren demonstrierten Frauen regelmäßig und vehement für ihre Gleichberechtigung im Privatleben und in der Arbeitswelt. Mit dabei war damals Gudrun Linn. Das Thema Emanzipation hat sie bis heute nicht losgelassen. Vor 12 Jahren hat sie im Bayerischen Wald ein eigenes Museum namens Frauenfleiß gegründet. Mit zahlreichen historischen Sammlungsstücken aus der Frauenwelt seit 1880 macht sie hier die Geschichte des weiblichen Geschlechts erlebbar. Dieses Museum ist ihr Leben. Sie hat es aufgebaut, nachdem sie sich neu orientieren musste, frisch geschieden, nach 25 Jahren Ehe.
Die Ehe ging halt den Bach hinunter, weil ich mich immer mehr entfernt habe, dadurch, dass ich mich emanzipiert habe und weiterentwickelt habe. Und mein Mann hätte halt gern sein dummes Frauchen weiterbehalten. War ja auch bequemer. Und so ist es halt auseinandergegangen. Erst klar geworden ist es mir, wie ich immer kränker wurde, bis ich halt dann in einer psychosomatischen Klinik gelandet bin und viel Erkenntnis gewonnen habe. Und durch tiefe Täler gegangen bin und dann gedacht habe, nee, nicht mehr nach hinten schauen, nach vorne. Und naja, mein Mann hat sich dann anderweitig orientiert mit einer pflegeleichten Frau. Und von jetzt aus gesehen habe ich Glück gehabt.
Gudrun Linn fängt ein neues Leben an, als sie knapp 50 Jahre alt ist. Sie probiert viele Dinge aus, schreibt, dichtet, spielt Theater, veranstaltet Lesungen und lässt sich zur Kultur- und Wanderführerin ausbilden. Genießt das Leben ohne Mann an ihrer Seite.
Ich will erst mal ein Ich werden und mich finden. Und ich glaube, den Fehler machen viele Frauen, dass sie sich mit einer neuen Beziehung über die alte hinweg täuschen, kämpfen, wünschen.
Auf ihrem Weg lernt Gudrun Linn viele andere Frauen kennen. Darunter einige Witwen, die sie förmlich aufblühen sieht, wie sie sagt, nach Jahrzehnten heterosexueller Beziehungsführung.
Ich habe so viel Kontakte mit Frauen in meinem Alter und ich höre immer wieder das Gleiche, wie froh sie sind, weil sie jetzt selbstbestimmtes Leben leben können. Nicht, was gibt's zum Essen und hast du schon gekocht und so. Und das ist Freiheit.
Gudrun Linn kauft ein Hotel in Bleibach, renoviert es selbst, vermietet Gästezimmer und macht schließlich daraus ihr Frauenmuseum. Immer mal wieder hat sie Partnerschaften. Keine ist von Dauer. Sie selbst würde sich zwar nicht als Heterofatalistin beschreiben, aber manches Mal ist sie durchaus männermüde. Sollte noch mal jemand in ihr Leben treten, so weiß sie:
Also ich würde nie mehr wieder jetzt in einer engen Partnerschaft mit einem Mann leben wollen. Ich kann mir nur vorstellen, wenn irgendwann nur mit einer Frau, weil da versteht man sich einfach besser, habe ich die Erfahrung gemacht.
Die Freundschaft, die Loyalität und Solidarität unter Geschlechtsgenossinnen erfährt gerade eine Art Konjunktur, so die Soziologin Paula Willer-Braslawski.
Das ist so eine Vorstellung, die wir oft haben, zu meinen, dass eine Frau, die nicht mit einem Mann in der Partnerschaft ist, dass die alleine wäre. Und ich glaube, das ändert sich auch im Moment. Dieser Automatismus, diese Unterstellung. Denn es ist ja so, dass auch Frauen, die keinen Mann als Partner haben, doch sehr verbunden sind in vielen Beziehungen der Nachbarschaft, den Freundinnen, im Sport, im Chor, beim Wandern. Also ne, es gibt ganz unterschiedliche Kontexte, in denen vielleicht auch gerade Frauen, auch vielleicht mehr als Männer, alle möglichen Nahbeziehungen haben, die im Moment sehr aufgewertet werden, gerade Freundschaften.
Und was ist mit Liebe, Erotik und Intimität? Die Bereitschaft, sich auch gegenüber Männern verletzlich zu zeigen und Abhängigkeiten zuzulassen? Nichts für Heterofatalistinnen. Sie bleiben lieber autonom, womit sie einem Trend folgen, den die Soziologin Paula Villa-Braslavski schon länger beobachtet.
Ja, diese Autonomie generell ist eine sehr beliebte Fiktion und sicherlich haben generell Formen des Lebens, die sehr autonomie fixiert und orientiert sind, eine unheimliche Aufwertung. Als Gesellschaft finden wir es ganz toll, wenn Menschen ganz autonom sind, wenn sie für sich Entscheidungen treffen, weil sie es für sich wollen, sie für sich alleine sorgen. Das finden wir so heldenhaft, gerade bei Frauen. Gerade in formal hochgebildeten, akademisch gebildeten Milieus ist das sehr ausgeprägt so.
Davon abgesehen gibt es offenkundige Ungleichheiten, die viele Frauen heutzutage einfach satt haben. Frauen leisten laut Statistischem Bundesamt 43% mehr unbezahlte Sorgearbeit als ihre Partner. Noch vor wenigen Jahrzehnten war es selbstverständlich, dass auch erwerbstätige Frauen in der Care-Arbeit das Nachsehen haben. Die 77-jährige Gudrun Linn kennt das aus ihrer Ehe.
Ich will meinen Frieden und dann gebe ich jetzt nach. Ob das jetzt auf sexueller Ebene war oder eben mit Haushalt. Und wenn mein Mann einmal das Bett gemacht hat, dann hättest du ihn wochenlang loben müssen. Und wenn ich es mal nicht gemacht habe, ja, hast du die Betten nicht gemacht? Aber wenn er, ich habe die Betten gemacht, ja, zum Beispiel. Das ist so ein läppisches Beispiel.
Das Thema Care-Arbeit ist da ein zentrales Thema, auf das Männer und Frauen unterschiedliche Perspektiven haben, so der Psychologe Benjamin Lange. Er forscht in den Bereichen Geschlechterdifferenzen, Sprachen, Online-Dating und arbeitet als Paartherapeut. Auf die Ungleichverteilung angesprochen, reagieren Männer oft folgendermaßen.
Männer beklagen sich dann eher, würde ich jetzt sagen, darüber, dass die Frau ja eh schon bestimmt, wie es zu Hause läuft, dass sie da so ein bisschen in Wahrheit eigentlich die heimliche Herrscherin ist und wenn sie eh bestimmt, wie es läuft, ja, dann soll sie halt auch alles andere machen. Das sind so kleine Tendenzen, die kann man schon raushören und die wären durchaus auch generalisierbar.
Die 29-jährige Heteropessimistin Isadora Wallnöfer hat ihre eigene Theorie, warum Männer das eigene Verhalten so selten in Frage stellen.
Frauen werden sehr oft dazu konditioniert, immer wieder an sich selber zu arbeiten und sich oft selbst zu hinterfragen. Und ich merke oft bei Männern, dass bei ihnen das viel mehr dann am Ego rüttelt, weil sie das nicht so gewohnt sind, sich so oft selber zu hinterfragen.
Dabei ist gerade die Selbstreflexion etwas, worauf Frauen bei Männern immer mehr Wert legen. Da sie nicht mehr auf ökonomische Versorgung angewiesen sind, suchen Frauen bei der Partnerwahl weniger nach materiellen Werten als nach inneren Qualitäten. Und was Letztere angeht, meinen Heteropessimistinnen beim anderen Geschlecht bestimmte soziale Unzulänglichkeiten zu erkennen. Isadora Wallnöfer will Männer nicht alle über einen Kamm scheren, aber sie bemerkt bestimmte Tendenzen im Verhalten von Männern gegenüber ihren Partnerinnen.
Irgendwie nicht empathisch sein, nicht darauf achten, was die Partnerin für unsichtbare Arbeit macht, was sie für emotionale Arbeit macht. Wer spricht denn immer Probleme an? Wer sorgt denn dafür, dass man sich nach einem Streit wieder versöhnt? Wer sorgt denn dafür, dass so Dinge wie Einkäufe, Geschenke, Termine eingehalten werden? Wer sorgt denn dafür, dass das gemeinsame Leben schön ausschaut und angenehm ist? Und wer sorgt dafür, dass Hausarbeit gemacht wird? Wer sorgt für die Familienplanung?
Sich einfühlen, in Verbindung gehen, mitdenken. Wer macht da mehr? Schwer zu messen.
Was aber gemessen werden kann, das ist die Empathiefähigkeit von Männern. Benjamin Lange hat dazu verschiedene Studien erhoben. Misst er über Fragebögen, dann geben beide Geschlechter an, Frauen seien empathischer, weil sie das vom weiblichen Geschlecht eher erwarten.
Gucken wir mehr in den neurowissenschaftlichen Bereich, ob sich das im Gehirn also direkt so belegen lässt, dann kommen wir bei sehr viel geringeren Empathieunterschieden raus. Also Männer sind gar nicht so viel weniger empathisch, wenn sie es überhaupt weniger sind, Es ist so, sie artikulieren es eben seltener, spielen vielleicht auch wieder Geschlechtsrollen eine Rolle. Also man redet über Gefühle nicht, man fragt nicht nach Gefühlen, man zeigt sich eben nicht so empathisch.
Große Geschlechtsunterschiede wiederum beobachtet Lange im Zuge der Partnerwahl. Er hat über Jahre hinweg den Online-Dating-Verkehr von Männern und Frauen erforscht. Das männliche Dating-Verhalten steht oft in der Kritik von Frauen, die angeben, aufgrund negativer Dating-Erfahrungen ziemlich frustriert zu sein.
Die Frauen kommunizieren halt sehr gerne lang und über Sprachnachrichten auf einer Beziehungsebene und Männer mehr kurz, informativ, aufgabenbezogen, wenn wir jetzt den Arbeitskontext bemühen, und tatsächlich weniger über Sprachnachrichten, sondern ja tatsächlich über Textnachrichten. Da ist seitens der Frau eine Selbstoffenbarung. So, warum machen Menschen Selbstoffenbarung? Weil sie wollen, dass die andere Person auch eine Selbstoffenbarung macht. Und wenn die Frau eben eine qualitative Partnerwahl betreibt, also auf sehr viele Eigenschaften achtet, Emotionalität, gerade emotionale Reife, Verlässlichkeit, Stabilität, Ambition, Erfolg, dann will sie natürlich gucken, sind diese ganzen Eigenschaften zufriedenstellend vorhanden? Und das kriegt sie ja nur, wenn er mal den Mund aufmacht. Aus Männersicht ist es, Achtung Klischee, ein bisschen simpler. Jung und attraktiv sind immer noch die wichtigsten Partnerwahlkriterien aus männlicher Sicht.
Dass die Geschlechter so unterschiedlich funktionieren, führt Benjamin Lange auf Biologie, Evolution und soziale Prägung zurück. Er verweist darauf, dass es zu den Heterofatalistinnen auch das männliche Pendant gibt, die sogenannten Incels, was so viel heißt wie unfreiwillig zölibatär lebende Männer, die sich benachteiligt fühlen und Hassfantasien entwickeln. Von diesen Männern gehe aber in der Regel keine Gefahr aus, so Benjamin Lange. Dennoch, die erschreckenden Zahlen über häusliche Gewalt werden immer häufiger Thema öffentlicher Debatten und tragen nicht dazu bei, dass Frauen optimistischer auf Männer blicken.
Im Moment ist es für viele schwer geworden, die heterosexuelle Partnerschaft, vor allem das alltägliche Zusammenleben als sicher zu erleben oder zu denken oder sich zu wünschen oder sich vorzustellen. Das ist ein bisschen wie so ein kollektives Trauma. Für viele Frauen ist das ja nicht neu, dass der Privatraum gefährlich, gewaltvoll, schlimm sein kann. Der Nahraum, die Familie ist der gefährlichste Ort für Frauen.
Statistisch gesehen wird in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau von einem Mann aus ihrem unmittelbaren Umfeld getötet. Dazu kommen die erschreckenden Enthüllungen um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und der weltweite Schock über den Fall Dominique Pellicot. Das schürt das Misstrauen von Frauen gegenüber dem männlichen Geschlecht. Isadora Wallnöfer.
Wir sagen not all men, aber es sind halt doch immer Männer, wenn sowas rauskommt. Man sieht es ja jetzt niemandem an, dass er sich so verhält. Ich finde ja, man sollte ja nicht vom Schlimmsten ausgehen. Aber der gemeinsame Nenner bei diesen ganzen schrecklichen Dingen ist der Nenner Mann. Ich bin im Journalismus tätig, ich sehe das jeden Tag. Es ist halt leider wirklich ein männliches Problem.
Trotz Frust und Fatalismus ist die klassische Mann-Frau-Beziehung aber nach wie vor die Norm. Und wenn es nicht so läuft, dann gibt es Lösungen, so der Paartherapeut.
Es bringt ja jetzt nichts, da jetzt über ein Thema zu reden, wo ganz viele Problemfelder irgendwie auftauchen. Und dann sind wir alle ganz frustriert und man muss ja auch so ein bisschen Hoffnung haben. Also es kann sich ja auch etwas wandeln. Und das wäre ja auch der Ansatz, wie man Männer und Frauen helfen könnte, vielleicht zufriedener miteinander zu sein, dass man sich mehr in der Mitte trifft, die Gemeinsamkeiten betont, mehr Verständnis für die andere Seite hat. Wenn sie sagt, er redet zu wenig über Gefühle, etliche Männer würden sagen, ja, sie redet zu viel über Gefühle. Ja, trefft euch in der Mitte, wenn ihr wollt, dass es funktioniert.
Aber echten Heterofatalistinnen geht es nicht darum, einigermaßen stressfrei durch eine Partnerschaft zu navigieren und hier und da mal ein Auge zuzudrücken, sagt die Soziologin Paula Villa-Braslavski.
Ich glaube, was viele mit diesem Heterofatalismus meinen, ist tatsächlich eine bestimmte Form von Beziehung nicht mehr zu wollen, die als die idealtypische Hetero-Beziehung gilt.
Isadora Wallnöfer geht noch weiter. Ihrer Meinung nach zementiert das Modell der Kleinfamilie traditionelle Männer- und Frauenrollen.
Ich würde hoffen, dass sich was wandelt. Nicht unbedingt aus dem Heterofatalismus heraus, kann sein, dass das der Grund ist, aber aus dem Denken heraus, Beziehung kann auch anders aussehen als dieses klassische Mann-Frau-Beziehung, dann Heirat, dann Kinder, dann Haus.
Die Journalistin wünscht sich, dass aus dem Frust und dem Bedürfnis nach Selbstfürsorge heraus alternative Lebensmodelle entstehen und findet selbst einige Konzepte abseits der Norm.
Ich möchte mit meinen Freunden leben oder mit meinen Freundinnen. Oder ich möchte, dass wir Nachbarinnen sind. Oder ich möchte in einer Gemeinschaft leben, wo man sich so hilft und nicht nur diese Kernfamilie hat, die voneinander so abhängig ist, sondern dass man einen größeren Kreis hat. Und ich kenne auch Menschen, die sagen, du, wir erziehen unser Kind zu dritt oder wir erziehen unsere Kinder alle miteinander und nicht in diesem Mutter-Vater-Kind-Konstrukt.
Vielleicht ist es einfach auch wirklich eine große Chance, solange diese Form von Unklarheit, Unsicherheit, vielleicht auch Rückzug von bestimmten Beziehungsformen nicht zu massiver, wirklich problematischer Vereinsamung und Gewalt führt, ist es doch okay.
Aber einfach Beziehungsformen ändern, damit sich Ungleichheiten glätten? Das wäre doch wieder der Versuch, den Mann aus der Verantwortung zu nehmen, so die heteropessimistische Perspektive. Es ginge vielleicht doch auch mit dem Glauben an die Entwicklungsfähigkeit des Mannes, der ja auch erst in seine neue Rolle finden muss.
Die Kommunikation ist alles, worauf es ankommt, sagt die Seniorin Gudrun Linn.
Sie ist überzeugt, dass die Geschlechter miteinander reden müssen. Dass die reine Ablehnung heterosexueller Beziehungen auch ein Versagen ist, eine Betäubung, die keine echte Veränderung bringt. Es führe zu nichts, fatalistisch oder gefrustet zu sein.
Ich kenn's von mir selber, Mauer um mich herum bauen, dann kann mir keiner was. Aber dann ist es schwer, auch über die Mauer mal wieder drüber zu gucken und über die Mauer überwinden. Und da gehört halt einfach auch Mut dazu. Mut kommt von Mühe.
Sich Mühe geben, zuhören, neugierig bleiben. Dann kann sich was aufeinander zubewegen, hofft Gudrun Linn. Und das Gleiche wünscht sich dann auch die heteropessimistische Isadora Wallnöfer.
Natürlich sollten wir irgendwie aufeinander zukommen können. Und ich hätte gerne, dass dieses Radiofeature zum Beispiel auch nicht nur Frauen hören, die sich denken, oh mein Gott, ja, sie sprechen mir aus der Seele, sondern auch Männer, die sich denken, aha, ja, da ist ja anscheinend wirklich was im Gange, da ist ja anscheinend wirklich ein Umdenken gerade da.
Heterofatalismus. Warum Frauen männermüde sind. Susanne Brandl über die weibliche Abkehr von der heterosexuellen Beziehung. Viele weitere Radio-Wissen-Beiträge rund um Beziehungsthemen gibt's in ARD Sounds. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp. Moderatorin Caro Matzko nimmt euch im Podcast Zitronen mit in die Welt und das Leben von Menschen, die große Veränderungen durchlebt oder eine lebensverändernde Entscheidung getroffen haben. Pferdezahnarzt Albert gibt sein scheinbar perfektes Leben auf. Der Grund? Er hat sich in einen Mann verliebt. Gina flieht aus der Enge ihres Heimatdorfes in die große weite Welt nach New York, Paris und Wien und kehrt nach dem Tod ihres Bruders doch zurück, um das elterliche Wirtshaus zu retten. Diese und weitere Geschichten hört ihr im Podcast Zitronen – Leben am Limo mit Caro Matzko. Ab jetzt immer zuerst in ARD Sounds.